先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马西奥斯俱乐部玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Heute mit Hazel Rosenstrauch und einem sehr erfolgreichen Buch, einem sogenannten Erfolgsbuch oder einer Erfolgsauflage des Eichborn Verlages.
Ja, und erstmal die üblichen und zu erwartenden weiteren Ansagen. Wir danken unserem Sponsor, der erstens mal diese Veranstaltung unterstützt und zweitens Ihnen auch die Möglichkeit gibt, dieses Buch zu kaufen und vielleicht auch signieren zu lassen. Das muss die Autorin entscheiden, aber ein kleines anderes liegt daneben mit dem Titel Juden, Narren, Deutsche, was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist. Das zweite, wir haben ein Publikumsmikrofon. Wenn also so etwa nach 45 Minuten uns nichts mehr einfällt, es ist durchaus denkbar, dass auch das Publikum eingreift. Und da sie jetzt schon so schön hustet, also wenn wir dann und wann zum Hustenbonbon greifen, es ist saisonabhängig, wir entschuldigen uns im Vorhinein. Brauchen Sie eins? Ja, ich habe ja hier auch welche. Gut, so. Damit sind jetzt, glaube ich, alle Grundsatzfragen geklärt. Wir sprechen über ein Buch, was nicht nur ein Erfolgstitel ist, sondern was auch den sehr schönen Titel trägt, Wahlverwandt und ebenbürtig, und sich über die recht lange Ehe von Caroline und Wilhelm von Humboldt kümmert. Eine Ehe, die zu der damaligen Zeit mit über 30 Jahren,
40,
fast 40, ganz außergewöhnlich war. Und wo Sie ja versuchen, in Form einer Biografie dieser Ehe nachzugehen.
Ist das tatsächlich deiner Meinung nach ein Buch, das sich um eine Ehe kümmert und ihr nachgeht?
Das ist jetzt schon etwas zu früh gefragt. Ich würde gerne Sie zuallererst mal nach der Gliederung fragen. Die ist zwar hauptsächlich biografisch, aber Sie haben einen ersten Teil, der da heißt Aufklären und Aufwärmen, und einen zweiten, der heißt Eintritt in die Weltgeschichte.
Und daran schließt sich meine Frage an, ob das Buch nicht doch eher nur über ihn ist.
Aha. Also das würde ich mal weit von mir weisen. Es ist ein Buch, das versucht, ich meine, es gibt natürlich sehr viel mehr Material über Wilhelm von Humboldt als über seine Frau. Und ich habe versucht, einigermaßen zu kramen, um ein bisschen die Balance zu halten. Es ist einerseits ein Buch über die Beziehung der beiden, aber es ist natürlich vor allem ein Buch über die beiden in der Zeit zwischen Französischer Revolution und Biedermeier. Also mir war mindestens so wichtig, sie in die Geschichte zu stellen, das Paar in die Geschichte zu stellen, als jetzt nur die Biografien herauszuarbeiten. Aber natürlich ist es eine Materialfrage, dass es über sie relativ wenig gibt und über ihn sehr viel gibt.
Ja, also die schriftstellerische Arbeit von ihm, die wird erwähnt. Ja? Mhm. Es werden aber jetzt keine Interpretationen angeboten. Er wird halt einfach als ein Mann genommen, der eben auch schreibt. Das heißt dann immer, er studierte dann, und dann kommt irgendwie eine Liste von mehreren Sprachen. Wann und wie er das gemacht hat, ist das rätselhaft oder ist das einfach nicht in dem Buch genau geschildert?
Nein, das ist, ja, ich meine, ich habe das schon auch immer erwähnt, welche Sachen er, was weiß ich, in der Zeit, er ist zum Beispiel im August 1789 in Paris und dann schreibt er etwas über die Grenzen des Staates. Oder er lernt Caroline kennen und kurz danach entsteht dann eine Schrift über die weibliche und das Weibliche und das Männliche. Also das erwähne ich schon, und zum Teil habe ich auch Passagen aus den Schriften benutzt, um sozusagen seine Haltung oder auch beider Haltung zu interpretieren. Also es gibt natürlich unendlich viel Literatur über Wilhelms Schriften zur Sprache, Wilhelms Schriften also auch zum Teil also zu politischen Fragen, aber tatsächlich, also ich muss dazu sagen, es war eine Auftragsarbeit und der Auftrag lautete, eine Doppelbiografie zu machen.
Okay.
Und ich habe versucht, mich schon darauf zu konzentrieren, auf diese Beziehungsgeschichte.
Also ich hatte mir vorgestellt, dass es schon auch ein Auftrag ist. Das Buch hat ja durchaus auch gelegentlich bekenntnishafte Passagen oder klärt jenseits des Nacherzählens mal bestimmte Dinge. Da gibt es einen Exkurs zum Beispiel, einen notwendigen Exkurs am Ende, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Aber es korrigiert ja auch zum Beispiel eine Ausgabe von Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Briefausgabe, die...
Nein, es korrigiert nicht. Es gibt eine Briefausgabe, also das ist die Grundlage. Es gibt, 10 Bände sind das?
Ja.
Briefwechsel zwischen Caroline und Wilhelm von Humboldt.
1906 sowas.
Ja, mit Goldschnitt.
Ja.
was ich dazu sage, ist, dass und auf der Basis dieser Briefausgabe sind auch verschiedene Interpretationen erschienen, die dann in seine Biografien eingegangen sind. Was ich dazu sage, ist, dass dieser Briefwechsel natürlich manipuliert wurde. Und zwar zuerst einmal von ihm selbst, der diese Briefe also schon mal aussortiert hat und einige Briefe offenbar weggelassen hat. Und zweitens dann von der Herausgeberin, die, wo ich dann nur versuchen kann zu rekonstruieren, was verfälscht ist. Also man kann dann ungefähr ein bisschen spekulieren, war wilhelminische Zeit und Caroline wird als Modell einer deutschen Frau gefeiert und er wird als Held der preußischen Geschichte gefeiert. Und dann kann man so ein bisschen überlegen, was für Brille hat diese Herausgeberin aufgehabt, um eventuell zu sehen, was ist da geändert, weggelassen, verfälscht. Und man nimmt sich dann andere Dokumente dazu, um vielleicht ein bisschen einschätzen zu können.
Wobei man hinter abgeschnittene Briefzitate aus dieser Ausgabe eben nicht zurück kann. Richtig. Was da fehlt, fehlt gänzlich.
Ja, weil also das, was es noch gab, dann spätestens im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde. Mhm. Es gab vorher schon ein paar Situationen, wo Material verschwunden ist, aber der Rest ist dann im Zweiten Weltkrieg verschwunden.
Gut, aber ich dachte mir eben, der Auftrag ist sozusagen dieses Korsett, diese unmögliche Vorgabe einer sehr stark redigierten Briefwechselausgabe sozusagen zu überwinden, sozusagen die ganze Kenntnis einer Historikerin des 18. Jahrhunderts einzusetzen, um den Mann und seine Frau zu situieren.
Ja, die Aufgabe war viel einfacher. Die Aufgabe hieß, schreiben Sie ein Buch über Wilhelm und Caroline von Humboldt.
Ja, ich versuche das in ein intellektuelles Abenteuer zu übersetzen. Ja? Nur mal zu dem, was wir eben schon gesagt haben. Der Humboldt selber hat schon was vorbereitet.
Also
an einer Stelle heißt es auch, er würde allen anderen Leuten immer empfehlen, Briefe wegzuwerfen.
Also erstens einmal ist interessant, dass er diese Briefe verfügt hat, dass sie nur in weiblicher Linie weitergegeben werden. Das ist schon mal hochinteressant. Also er hat 3 Töchter und 2 Söhne gehabt. Die Söhne verschwinden fast. Die Töchter sind sehr viel wichtiger. Außerdem fehlen am Anfang seine Briefe. Also kann man es ist bekannt, dass er nach dem Tod seiner Frau über diesen Briefen gesessen ist und sie geordnet hat. Ja, das heißt, man kann also annehmen, dass er da auch einiges weggelassen hat. Und dann fehlen tatsächlich auch manchmal irgendwelche Briefstellen oder es bricht ab. Da nehme ich an, es ist natürlich immer eine Portion Spekulation dabei, dass das die Herausgeberin zum Teil verschuldet hat, weil man sagen kann, aha, interessant, an der Stelle bricht sie ab, das würde passen in diese wilhelminische Atmosphäre. Und natürlich sind die Nachfahren der Familie Humboldt, heute würde man sagen, denkmalgeschützt. Also man hat natürlich versucht, auch in der Familiengeschichte diese Geschichte möglichst heroisch darzustellen.
Und tut man das heute immer noch?
Weitgehend, ja.
Haben die Leute Einfluss genommen oder versucht?
Dazu möchte ich mich nicht äußern, kann ich auch nicht sagen.
Ja, also man kann ja mal sagen, dass selbst bei Familie Wagner dann und wann jemand aus dem Gleis springt, vielleicht finden Sie ja noch jemand bei Familie Humboldt.
Ja, es ist auch nicht uninteressant, weil es gibt ja, also es gibt eine Linie des eher verschwiegenen Sohnes Theodor und da tauchte dann plötzlich ein Nachkomme auf und der war sehr viel gesprächiger als die anderen Nachkommen.
Mhm. Aber mehr sagen Sie uns jetzt nicht.
Nee, es macht nicht sehr viel Sinn, gut, weil das Ganze, es war manchmal sehr schwer an bestimmte Materialien heranzukommen. Und ich habe sehr viel mit gedrucktem Material gearbeitet. Archivalien waren kaum irgendwo zu finden. Und aber dadurch, dass ich verglichen habe, anderes Material herangezogen habe oder so, konnte ich dann manche Sachen erschließen. Aber wie gesagt, an Archivmaterial bin ich so gut wie gar nicht rangekommen.
So, jetzt komme ich nochmal auf meine Eingangsfrage zurück. 2 große Kapitel, aufklären und aufwärmen. Ist das Warming-up? Und dann kommt die Weltgeschichte?
Nein, sondern es gibt eine sehr schöne Ausgabe der sprachwissenschaftlichen Schriften von Jürgen Trabant, der sie genannt hat Aufklärung und Aufwärmung. Das ist der Titel von Trabant. Und den konnte ich als Buchtitel dann nicht nehmen. Aber für Wilhelm von Humboldt und letztlich auch für seine Frau und für diese ganze Zeit und die Auseinandersetzung war es ein ganz zentrales Anliegen, Aufklärung, also so, im, sagen wir mal, Gefolge Kants, Sinnlichkeit und Vernunft zu verbinden und Aufklärung und auch Empfindsamkeit irgendwie zusammenzubekommen. Hm? Und das, würde ich sagen, ist der rote Faden in meinem Buch.
Der Zusammenbekommer. Der Humboldt, der bekommt alles zusammen. Der bekommt die Revolution und das preußische Staatswesen zusammen, die Wissenschaft und das Reisen. Und der bekommt die Familie und die Liebschaften zusammen. Dem ist irgendwie alles gelungen.
Naja, also ich behaupte ja, es ist ihm nichts gelungen. Von den also man könnte sagen, er hat zum Beispiel, also er hat ein Konzept für den Deutschen Bund gehabt, er hat eine Verfassung entworfen, das ist alles nichts geworden, damit ist er gescheitert. Er ist interessanterweise auch ja, aus allen Jobs entweder rausgeflogen oder rausgegangen. Er ist also als 19-Jähriger zuerst in den Staatsdienst eingetreten am Kammergericht und ist nach einem Vierteljahren, mehr oder weniger um zu heiraten, dann da rausgegangen, hat dann vom Geld seiner Frau leben können. Aber er hat auch dann, als er gebeten wurde, die Reform des Schulwesens zu organisieren, ist er auch nach 14 Monaten ausgestiegen. Also er hat sich eigentlich dann immer wieder ins Privatleben zurückgezogen. Zum Teil hat er sich das leisten können finanziell, aber es war auch ein Lebensthema bei ihm, dass er im Grunde genommen, er wollte nicht wirklich nur dienen. Also es ist später so dargestellt worden, als hätte er zum Beispiel seine wunderbare Stellung in Rom sofort aufgegeben, um dem niedergeschlagenen Preußen zu dienen. Wenn man genauer hinschaut, ist es überhaupt nicht so. Er wollte sich selbst hauptsächlich vervollkommnen. Hm?
Du schreibst da irgendwie, er ist zu seinem Schwiegervater gefahren, oder was war das? Ja.
Also,
nicht Preußen retten, sondern Schwiegervater besuchen.
Schwiegervater besuchen, Erbschaft retten.
Ah. Hm? Also, wann war das? Wovon?
Naja, wir reden jetzt also von der Zeit um 1808. Hm. Die Franzosen haben weite Teile Deutschlands besetzt. Die preußische Regierung ist bereits geflohen nach Königsberg und Humboldt hat einen Traumjob eigentlich in Rom. Er wollte sowieso immer nach Rom und ist dort preußischer Gesandter. Und dann also wird es allerdings auch immer schwieriger, diese Gesandtschaft zu halten, weil ja Preußen andere Interessen hat, als unbedingt eine Gesandtschaft in Rom zu haben. Wobei man auch dazu sagen muss, dass diese Gesandtschaft so lange wichtig war, solange Preußen katholische Untertanen hatte. Also im Grunde genommen war das die Bedeutung dieser, er war beim Vatikan, er war nicht für Italien zuständig. Und er fährt also Richtung Deutschland, weil der Schwiegervater ihn gebeten hat zu kommen. Er möchte nämlich den Sohn adoptieren, damit der Titel von Dacheröden erhalten bleibt. Das war der Hauptgrund, erst einmal nach Deutschland zu fahren. Auf der Fahrt nach München erfährt er, dass der Freiherr von Stein ihn als Minister für Kultus und Unterricht haben möchte. Und er lässt sich ziemlich viel Zeit, sagt auch zuerst ab, schreibt seiner Frau, alle wollen unbedingt, dass ich dieses Amt übernehme, aber ich habe sozusagen wenig Lust dazu. Hm? Er lässt sich sehr bitten. Und das ist aber dann zum Beispiel so, dass es in der Ausgabe, die dann diese Nachfahrin Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht hat, drinnen steht, dass er sozusagen aus patriotischer Leidenschaft sofort nach Berlin geeilt sei. Also das sind zum Beispiel so Dinge, die kann man relativ leicht falsifizieren. Und ja, dann also entschließt er sich, dieses Amt doch zu übernehmen und geht zuerst nach Berlin und dann eben nach Königsberg. Und da vollbringt er die Tat, für die er hauptsächlich berühmt ist, nämlich die Reform des gesamten Schulwesens. Da gehören aber auch die Kadettenanstalten dazu und dann eben die Gründung der Berliner Universität.
Das klingt ja schon ziemlich luxuriös. Vor allem, wenn man das jetzt mal mit Kleist vergleicht, der wird uns ja dieses Jahr nicht erspart bleiben, der immer überall hinter den Leuten herrennt und immer wieder Misserfolge hat. Jetzt fand ich interessant, dass Sie dieses Zitat von ihm selbst wohl haben, seine Frau habe ihn vor Verkümmerung bewahrt. Ist er ein Melancholiker gewesen?
Also ich glaube nicht, dass er ein Melancholiker war, aber Er beschreibt sich selbst zumindest als jemand, der emotional sehr reduziert ist. Und er beteuert immer wieder, dass er sehr viel von den Frauen gelernt hat. Und wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil das auch ein Topos zu dieser Zeit ist. Also man darf nicht vergessen, es ist eigentlich die Zeit, in der Individualismus, Gefühle, Empfindsamkeit entdeckt wird. Und von daher sind seine Beschreibungen des Fühlen lernen Wollens, darum geht es, ne? Sind immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass andere Schriftsteller dieser Zeit auch gerade das Fühlen und Empfinden entdeckt haben. Also dass es eben auch eine Art von, eine Redeweise ist. Mhm.
Aber die haben ja nun viel Zeit und viele Briefe investiert für das alles.
Ja, wobei das natürlich zu der Zeit auch durchaus üblich war. Also es gibt eine Aussage von jemand, der sozusagen noch ein bisschen die Leute gekannt hat, der sagt, ein Drittel der Zeit wurde mit Briefschreiben verbracht, ein Drittel mit Besuchen. Was im dritten Drittel gemacht und verschweigt er.
Also das ist übrigens auch das Geheimnis, weswegen dieses Buch geschrieben werden konnte. Das Ehepaar hat sich derartig viel geschrieben, weil es sich kaum sah. Ja? Also die waren eben oft getrennt und dadurch sind diese vielen Briefe entstanden. Ich kenne das aus dem Falle von Lessing, wo es auch einen wunderbaren Briefwechsel mit seiner Frau gibt und als sie dann vereint sind, hört das alles auf. Ja? Mhm.
Das stirbt ja dann auch.
Ja, aber davor schon hört es auf. Ja? Während in diesem Falle die Briefkultur und auch das rein Äußerliche getrennt sein, eben eine Fülle von Dokumenten produziert. Mhm. Jetzt will ich nochmal zu diesem historischen Moment zurück. Also wir haben jetzt den Humboldt, der sitzt in Rom und fühlt sich wohl und wird dann nach Preußen gerufen und widerwillig wird er dann berühmt. Und er liebt Rom. Warum liebt er Rom und warum liebt seine Frau Rom? Warum liebt Caroline Rom? Sind das dieselben Gründe? Weil sie hat doch auch schmerzliche Erfahrungen in Rom machen müssen mit dem Tod des einen Kindes.
Ja, also es ist natürlich so, jetzt denkt man dran, Italiensehnsucht. Hm? Und als sie das erste Mal, also sagen wir so, als die Mutter endlich stirbt, erbt er und möchte in den Süden fahren. Alle wollen sie damals in den Süden. Hm? Aber in Italien ist gerade Krieg, also fährt er da zuerst mal nach Frankreich und dann von Frankreich nach Spanien und von Spanien dann ins Baskenland und dann zurück. Und dann stirbt also die Mutter endlich und er kriegt das Geld und nimmt mit 34 Jahren seine erste Stelle an. Das ist eben als Gesandter in Rom. Also er liebt Rom, weil er die Antike liebt. Und man fährt damals nicht nach Griechenland, weil Griechenland ist türkisch besetzt. Man fährt eben nach Italien, wo die meisten Zeugnisse der Antike zu finden sind. Er fühlt sich in den Trümmern wohl. Gleichzeitig leben in Rom sehr viele Künstler, unter denen wiederum sehr viele deutsche Künstler. Und Caroline ist eher an den Künstlern und an der Kunst interessiert. Und es gibt so eine Passage, wo ich schreibe, also sie geht in die Museen und er flaniert sozusagen zwischen den Trümmern herum. Dann kommt dazu, dass er den Leiter der Vatikanischen Bibliothek kennenlernt, der die größte Sammlung von Schriften fremder Sprachen hat. Und er kann also diese Bibliothek mitbenutzen. Er ist zu der Zeit schon Sprachwissenschaftler. Also das sind so, und dann ja, war es auch relativ bequem, angenehm. Das Wetter war schöner als in Berlin. Und
trotz Malaria.
Naja, und dann kommt, also wo ich dann sage, alles wäre herrlich gewesen, und dann kommt diese Tragik, dass der älteste Sohn stirbt. Trotzdem.
Und dann verlässt doch Caroline Rom für immer?
Nein, zuerst, also er bleibt noch da. Zuerst hat sie also Angst um die anderen Kinder und fährt mit dem überlebenden Sohn und einer Tochter nach Paris. Also zuerst zum Vater auch wiederum nach Thüringen und dann von dort nach Paris, wo sie unter anderem den Grafen Schlabrendorf besucht, mit dem sie wahrscheinlich auch eine Art von Liaison gehabt
hat. Das ist der Mensch, der keine Hosen trug.
Sagt Humboldt, ja, der vor allem einen langen Bart hatte, aber noch wichtiger war, erstens mal war er ein Feminist. Er war also mit der Mary Wollstonecraft befreundet. Und er war ein reicher Adeliger, der in Paris der Revolution geblieben ist und alle Paris reisenden revolutionären Handwerker unterstützt hat, sehr viel gelesen hat, sehr viel wusste und gleichzeitig offenbar so eine Art Clochard war, also so wie er rumgelaufen ist. Und sie fährt, aber sie kommt dann zurück nach Rom und bleibt erst einmal. Und auch während Humboldt dann eben nach Berlin und Königsberg geht, bleibt sie weiterhin in Rom.
Das sind übrigens also diese wunderbaren Figuren, die man in so Miniaturen dann mitkriegt in dieser Erzählung. Das kommt immer so ganz unvermutet, wird dann so ein gesellschaftliches Milieu geschildert. Und also das kommt einem schon manchmal so vor, diese Humboldts, die haben ganz Europa zu ihrer Wohnstube gemacht. Die sind eben, wie gesagt, Thüringen, Rom, Paris, London da rumgefahren,
Spanien,
haben irgendwelche sehr interessanten Leute kennengelernt, waren hinreichend lange voneinander getrennt, um auch Affären zu haben. Das liegt irgendwie nahe oder das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Das ist so, leben die, was für ein Leben leben sie? Also wenn das im Biedermeier enden soll, das ist doch kein Biedermeier.
Nein. Also das finde ich eben das Spannende, dass es wirklich diese Übergangszeit, also sie lernen sich kennen ein Jahr vor der Französischen Revolution und sind dann 40 Jahre zusammen. Es ist eine Zeit des Aufbruchs in jeder Hinsicht, und zwar nicht nur also des politischen Aufbruchs, des gesellschaftlichen Aufbruchs, die Geschlechterrollen verändern sich, das Reisen ist leichter geworden. Sie haben das Geld, um auch zu reisen, und zwar nicht, jetzt muss man sich vorstellen, also nicht allein, sondern wenn die Humboldts reisten, dann waren das entweder 3 oder 4 und später 5 Kinder. Caroline hat insgesamt 8 Geburten gehabt, 3 sind gestorben. Dann kommt noch eine Amme dazu, wenn das Kind klein ist, dann kommt noch ein Erzieher dazu für die größeren Kinder, und dann kommt noch ein Dienstmädchen dazu, die kocht. Also es ist eine ganze Karawane, die da unterwegs ist.
Sie machen ja dann auch sehr schöne Vergleiche, damit man sich das praktisch vorstellen kann. Also das können Sie ja nochmal erzählen. Sie sind nach Rom geflogen und haben sich etwas überlegt.
Na, ich bin nach Rom geflogen und dann ist mir aufgefallen, also man fliegt 90 Minuten und die Humboldts brauchten 90 Tage, um von Rom nach Berlin zu fahren. Ja. Ne?
Also eine Flugminute ist ein Kutschentag.
Ja.
Ja. Ich würde gerne mal auf das Maß von Illusion oder Inszenierung kommen. Denn wir reden ja zum Teil über historisch greifbare Wahrheiten. Das ist klar, das kann man nachprüfen. Aber Sie haben jetzt auch immer wieder davon gesprochen, dass ja eben diese Briefe geschrieben werden. Der eine wandelt in Trümmern herum, die andere spricht mit Künstlern. Also wird da auch eine Art Ich-Imago oder Paar-Imago erfunden?
Also ich habe ich habe zum Glück auch ein paar Leute gekannt, die mir ein bisschen geholfen haben, das zu schreiben. Und einer davon war also ein großer Kenner Humboldts, der gesagt hat, Humboldt hat von Anfang an seinem Image gearbeitet. Und ich habe dann auch mein Augenmerk ein bisschen drauf gerichtet. Und man muss wirklich immer mitdenken, dass er sich selbst dargestellt hat. Er war ein großer Selbstdarsteller und er hat sich ununterbrochen. Und dazu kommt, dass er so ein, wie soll man sagen, also sein Bruder Alexander sagt, er ist jemand, der sich selbst ununterbrochen zuschaut und allem nachsinnt und alles analysiert. Dann hat er noch neben diesen vielen Briefen, die er geschrieben hat, regelmäßig Tagebuch geführt. Ich habe den Eindruck gehabt, und das schreibe ich auch so, man hat den Eindruck, sie entwickeln ihre Liebe wie ein Theaterstück. Es ist eine Inszenierung. Und da sind sie aber auch nicht allein. Also die Erfindung der Liebe ist das zentrale Thema dieser Zeit. Und die Erfindung des Gefühls, also ich hab irgendwo diese Metapher gefunden, dass ich sage, sie legen ihre Liebe an wie die englischen Gärten, die Natur nachahmen. Und so ein bisschen, und das finde ich eine ganz spannende Frage, dass man, also die ja auch irgendwie heute noch eine Aktualität hat, dass man sagt, beschreiben die jetzt Gefühle oder erfinden sie sich Gefühle. In jedem Fall kann man sagen, sie finden eine Sprache für diese Gefühle.
Das haben die ja auch schon in ihrer Verlobungszeit getan.
Richtig.
Und sich Namen gegeben, Bill und Lee.
Bill und Lee, ja. Nennen sie sich.
Können Sie jetzt aus dem historischen Vergleich sagen, wie weit das nun sowieso schon alles konventionalisiert war oder wie weit die da
Nein,
originell sind?
Sie sind am Anfang dieser Beziehung. Also ich glaube, eine Sache, die man spannend ist, dazu zu legen, ist diese Zeitschrift von Karl Philipp Moritz über Erfahrungsseelenkunde. Das heißt, die Entstehung der Psychologie, die Entstehung, also ich nenne das ja auch die Erfindung des Innenlebens. Das Innenleben gibt es in dem Sinne noch nicht. Es wird neu entdeckt und durch die Beschreibung wahrgemacht. Und es ist sowas wie ein unbekanntes Land, das neu kartografiert wird. Teils also über solche Bücher wie Karl Philipp Moritz, also was ja eine Zeitschrift war, in der sie alle geschrieben haben. Also alle Aufklärer dieser Zeit haben in irgendeiner Weise über das Fühlen, über das Innen, über die Psychologie nachgedacht und natürlich eben auch im Gefolge von Kant immer über diese Frage, wie ist das jetzt mit der Sinnlichkeit im Verhältnis zur Vernunft? Und die Liebe scheint sowas wie die Synthese zu sein, also jetzt speziell für diese Generation. Dass also in der Liebe kommt irgendwo die Sinnlichkeit und das Verstehen möglicherweise im Idealfall zusammen. Und da muss man dann dazu sagen, dass Caroline eine sehr gebildete, sehr kluge Frau war und von daher Wilhelm vielleicht mehr Chance als andere Männer hatten, das zu probieren.
Willst du noch weiter nach der Innerlichkeit fragen? Sonst hätte ich eine Frage nach der Äußerlichkeit. Ja. Das ist schon, der 22-jährige Humboldt ist in Paris, kriegt die Revolution noch hautnah mit und redet über Leichen in den Straßen. Mhm. Und später ist er als Politiker ja in Kriegsgeschäften ganz viel unterwegs und Europa ist ja dauernd in irgendeiner kriegerischen Auseinandersetzung. Ist das jetzt in deinem Buch stärker ausgeblendet oder spielt das auch in seinen Briefen nicht so eine Rolle?
Also in den Briefen spielt es überhaupt keine Rolle. Ich beschreibe, wie er durchs Blut wartet und seiner Frau dann berichtet, am ärgsten stinken die Pferde. Nein, er schreibt, am ärgsten parfümieren die Pferde.
Das ist der Junge in Paris?
Oder? Nein, das ist Leipzig, Schlacht bei Leipzig. Völkerschlacht. Also es kommt schon vor, aber für ihn ist nach wie vor die Selbstvervollkommnung und das Schreiben von Abhandlungen viel wichtiger.
Ja, auch das Hotel Dieu, das Krankenhaus in Paris, besuchte und bemerkt, dass die Betten zwar zu sechst belegt sind, aber es trotzdem wenig stinkt. Ja. Also ist das normal? Also ich habe da den Kontakt ein bisschen verloren. Also diese Art, diese Außenwelt auszublenden, halte ich für merkwürdig.
Na, ich würde nicht sagen, dass er sie ausblendet. Er beschreibt sie sozusagen auf dem gleichen Niveau, auf dem er über Staatlichkeit resoniert. Also er ist immer, heute würden wir wahrscheinlich sagen, ein überkontrollierter Mann, der sich immer darum bemüht, alles möglichst sachlich zu beschreiben, aber dann gleichzeitig auch seinen Gefühlen nachdappt, also auch sie ausbreitet. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, er hat sie nicht und deswegen schreibt er so viel drüber. Er versucht sie zu, und deswegen ist ja dann Caroline auch sozusagen sein Lebenselixier.
Warum ist sie das?
Weil sie fühlt und ihm das Fühlen ermöglicht.
Aber da gibt es doch noch zwei andere Frauen.
Da gibt es mehrere andere Frauen. Es sind nur zwei, von denen man dann mehr weiß.
Ja, also erstens durch Briefwechsel auch, die er selber dann noch befördert hat. Und
ja, also es gibt also es gibt diese eine Frau, die er auch kennengelernt hat, als er Student war, kurz bevor er Caroline kennengelernt hat. Mit der nimmt er aber erst Kontakt auf, als er schon Staatsmann ist und mit der hat er dann kein Verhältnis mehr. Aber er bittet sie, also er gibt ihr Geld und verbindet das mit der Bitte, sie möge ihm möglichst viel von ihrem Innenleben beschreiben. Also das ist schon, deswegen, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, also er hat dann Defizit und hat so was Vampirisches. Also er möchte gerne das Innenleben von anderen haben. Und das andere ist also diese Affäre mit der Motherby, die er in Königsberg hat. Also Caroline sitzt in Rom, er ist in Königsberg, es ist furchtbar kalt dort und auch hässlich. Und er schreibt, also diese Frau Motherby hat also Gefühle in ihm geweckt, die er vorher nicht kannte. Aber man darf das, glaube ich, alles nicht so wahnsinnig eins zu eins.
Das schreibt er auch seiner Frau so.
Nein, das schreibt er nicht seiner Frau, das schreibt er der Motherby.
Dann erzählen Sie doch nochmal von seinen Bordellbesuchen.
Naja, also wir wissen, dass er regelmäßig ins Bordell gegangen ist, weil er darüber genauso Buch geführt hat, wie über die Bekanntschaft mit irgendwelchen Prominenten, die er, oder auf Reisen oder so. Er hat das also genau beschrieben. Und habe ich natürlich auch andere Briefwechsel hinzugezogen und unter anderem waren seine Kumpanen in Berlin, Genz und Brinkmann. Und da beschreibt er dann zum Teil auch, also dass er da ins Bordell gegangen ist und der Genz hat sich den Tripper geholt und er hat
Syphilis?
Filzläuse bekommen, ja. So. Also von daher wissen wir, was er sozusagen in seiner Jugend gemacht hat. Aber er hat zum Beispiel, in London regelmäßig also notiert, wie viel Geld er im Bordell ausgegeben hat. Wobei man sich Bordell nicht als irgendwas Dreckiges vorstellen darf. Das waren noble Salons, also in denen dasselbe stattgefunden hat wie in anderen Salons auch, nur dass man dann halt auch noch ins Hinterzimmer gegangen ist. Aber er schreibt zum Beispiel, in London gibt es eine Frau, wo er dann notiert, bin also bei der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, Diana oder was, gewesen. Das war jetzt eine Fehlleistung, das war nicht die Diana. Die hieß irgendwie anders. Da war ein anderer Mann bei ihr, was ja irgendwie bei einer Prostituierten relativ normal ist. Und dann versöhnt er sich aber wieder mit ihr und dann schreibt er, dass er nichts an sie bezahlt hat. Also es ist sozusagen, kann man sich dann ausdenken, kann man die Fantasie blühen lassen. Ne? Aber 2 bis 3 Mal die Woche war in London auf jeden Fall bei verschiedenen, also da gibt es dann irgendwie, fallen 3 oder 4 Frauennamen. Und das hat nichts Anrüchiges. Ja? Das ist dann zum Beispiel auch interessant, dass man sagt, es war später für seine Biografen anrüchig, für ihn selber überhaupt nicht. Hm?
Vielleicht so weit gegangen, das war die edle Prostituierte, die ihn emporgehoben hat?
Nein, also das glaube ich nicht, weil er schreibt nicht sehr ausführlich über diese Frauen. Schade. Aber dass er da regelmäßig hingegangen ist, oder es gibt auch so eine Beschreibung, also dass der Talleyrand sauer auf ihn war, weil er sich, also er ist nach der Völkerschlacht, ist er sozusagen hinter den Truppen her bis nach Paris gezogen und er hat sich da offenbar irgendwelche Frauen geholt, die er dann auf den Tisch tanzen hat lassen. Und das hat dann sogar diese französischen Diplomaten irgendwie ein bisschen verunsichert.
Also es war ein Mann, der vieles sehr offen gemacht hat, was uns im Rückblick irgendwie erstaunt, weil wir mal so andere Vorstellungen hatten. Da ist das Buch natürlich ganz schön und auch der Stil, wie du das so erzählst, in so Essays, in kleinen sozusagen an bestimmten zeitlichen und räumlichen Punkten aufgehängten Essays, schildert das auch sehr modern. Ja, so. Der Mann kommt aber doch, also trotz deiner grenzenlosen Bewunderung für ihn, sehr leidenschaftslos rüber. Ja. Er hat noch nicht mal Feinde gehabt, oder?
Naja, also zum Beispiel Talleyrand mochte ihn überhaupt nicht. Also er hatte beim Wiener Kongress, aber das waren Feinde, die er hatte, weil er ein ziemlich er hat Dinge sehr offen ausgesprochen. Hardenberg hat ihn gehasst. Hardenberg war ein absoluter Feind von ihm, hat ihn auch deswegen abgeschoben nach England. Ne? Also das stimmt nicht. Natürlich hat er Feinde gehabt. Ne?
Aber er hat sich keine gemacht. Also er hat das erleiden müssen.
Er hat nicht gelitten, nein. Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass er ein unglaublich mit sich selbst zufriedener Mann war, dem es auch Spaß gemacht hat, Feinde zu haben.
Gut. Aber da ist es dann auch irgendwie diese, da weiß ich nicht so ganz genau, ob es dieses sehr stilisierte Erbe oder die Ausdrucksweise der Menschen selber, dieser beiden, die schon sehr stilisiert waren, ob man da einfach an tiefere Geschichten des aufgewühlten Innenlebens nicht herankommt, weil die immer schon zugedeckt sind von ihren eigenen Berichten. Mhm. Ja?
Naja, ich habe ja auch andere Zeugnisse verwendet. Also es gibt Zeugnisse, sei es jetzt Alexander von Humboldt oder sei es auch aus dem Freundeskreis oder sei es auch von den Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben in Königsberg oder auch in Berlin. Und er wird als ein ungeheuer, also sehr kluger, sehr beherrschter, analytischer,
Er unterscheidet nur, er bildet nicht oder so ähnlich heißt das an einer Stelle, ja.
Ja, das sagt Alexander, er ist kein Synthetisierer. Mhm. Ja. Heute würde man sagen, er ist ein analytischer und kein synthetischer, also synthetisierender Typ. Ne? Aber ich stelle mir vor, dass er unglaublich beherrscht war, kontrolliert war, gescheit war und im Grunde genommen nichts wirklich an sich ranlassen hat.
Aber seine Frau.
Ja, endlich kommt.
Ja, seine Frau war anders, ja. Mhm. Und die wird jetzt nicht direkt von dir leidenschaftlich genannt, aber furios zum Beispiel, wenn es um ihren Antisemitismus geht. Das ist ein furioser Antisemitismus.
Nein, eine Judeophobie, sage ich. Ach, okay. Weil den Antisemitismus, das ist die politische Dimension, die kommt erst später.
Okay, aber das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen hören, weil das ist auch eine erstaunliche Sache und das führt dann eben auch zu diesem Exkurs.
Also ich habe, muss man vielleicht dazu sagen, die erste Hälfte geht sehr stark biografisch vor und die zweite Hälfte ist eher thematisch. Und zu diesen Themen gehört unter anderem, dass Caroline nach 1814, muss man dazu sagen, also Preußen, das ja kurz vorm Untergang gestanden ist, hat eigentlich relativ gut ausgestiegen nach dem Wiener Kongress, ist wieder stark. Die ganzen Ideen von Reformen sind mehr oder weniger vergessen. Jetzt der Patriotismus verwandelt sich in eine Art von Nationalstolz und Nationalismus eigentlich bereits. Und es gibt in Berlin einen Kreis, der, also Sie werden vielleicht gehört haben von der Deutschen Tischgesellschaft, also einen relativ großen Kreis von Leuten, die preußisch stolz und antijüdisch sind. Und Caroline wird dann besonders eifrig. Man muss das aber sehen vor dem Hintergrund, dass 1812 die Emanzipationsgesetzgebung durchgesetzt wurde. Also die Gleichberechtigung von Juden. Als Juden wurden die Bürgerrechte zugestanden.
Dank der Franzosen.
Jein. Also das Vorbild war, also es war sozusagen befördert durch die Franzosen, aber es war im Rahmen dieser ganzen Reformgesetzgebung. Und nicht zuletzt war wahrscheinlich ein großes Motiv, es gab in Preußen kein wohlhabendes Bürgertum oder sehr wenig. Der Staat war sehr arm und hat seine Domänen verkauft. Und es gab potenziell wenig Käufer. Und also dieses jüdische Bürgertum, das wohlhabende jüdische Bürgertum, war ein potenzieller Käufer für solche Domänen. Das war einer der wesentlichen Gründe für diese, das waren jetzt nicht, also, weil sie irgendwie so aufgeklärt waren oder weil sie die Welt verbessern wollten, es waren sehr materialistische Gründe.
Für die Regierung, also es gab schon viel Forderungen nach Emanzipation.
Die Forderungen nach Emanzipation gab es, aber man muss ja auch denken, dass man sich in einer Zeit befindet, in der überhaupt die Ständegesellschaft zu einer Gesellschaft erst wurde. Also es waren ja nicht nur die Juden in einer Sonderstellung, sondern es waren ja alle Gruppen in Sonderstellungen und der Prozess ist ja, überhaupt erst, also man könnte auch sagen, sowas wie Gesellschaft entsteht erst. Und diese Emanzipationsgesetzgebung war beeinflusst natürlich von den Franzosen, war aber auch Teil dieses Versuchs der Reform, die meines Erachtens also auf einer Ebene steht, auch mit der Bildungsreform und der Militärreform. Also dem Versuch, dass jetzt also die Privilegien, die die Aristokratie hat, die abzuschaffen und dem Bürgertum mehr Rechte zu geben. Und zu diesem Bürgertum gehörten auch die wohlhabenden Juden, weil die Nichtwohlhabenden haben ja diese Rechte eh nicht bekommen.
Das sagt ja Wilhelm selber. Also
Wilhelm war selber einer, der diese Emanzipationsgesetze befördert hat. Und da entsteht der einzige Streit, den ich gefunden habe in diesem Briefwechsel. Er ist für die Emanzipation der Juden und seine Frau ist dagegen. Seine Frau schreibt ihm, das Einzige, was mich an dir stört, ist deine Freundschaft zu den Juden. Und da kommen dann ziemlich ausfällige Bemerkungen von ihr und dann zum Teil auch in anderen Briefen, wo also schon klar wird, dass sie ausgesprochen, ja, man könnte fast sagen hysterisch ist und auf hysterisch reagiert auf diese Gleichberechtigungsforderungen.
Ja, wenn Sie jetzt schon sagen hysterisch, könnte ich ja mal sagen, ist das nicht vielleicht auch eine weibliche Eifersucht auf die aufstrebenden jüdischen Salondamen?
Nein, weil diese Salon, die Blütezeit der Salons war früher. Mhm. Und die Blütezeit der Salon endet eigentlich mit der Niederlage Preußens 1806. Mhm. Nach 1806 ist also zum Beispiel der Salon von der Rachel Levin existiert nicht mehr, der Salon von der Henriette Herz existiert nicht mehr. Es ist spekuliert worden, dass sie eifersüchtig war auf die Henriette Herz. Das halte ich ehrlich gesagt für Humbug. Weil die Henriette Herz ist zu der Zeit schon eine ziemlich voluminöse ältere Dame.
Naja.
Und die ist da keine Konkurrenz mehr.
Na, ich meine jetzt auch Eifersucht nicht unbedingt auf dieser Ebene, sondern vielleicht eher auch auf der Ebene, dass sich da innerhalb einer Generation, also ich denke an Brendel Veit, innerhalb einer Generation ja wirklich unheimlich viel verändert im Judentum.
Das schon. Aber ich meine, Brendel Veit ist zu der Zeit bigott katholisch an der Seite ihres verfetteten Friedrich Schlegels. Entschuldigung, aber so ist es, ja. Und sitzt in Wien und strickt und häkelt. Ja? Also man muss dann schon denken, das ist also es richtet sich, das ist ja übrigens ein typisches Phänomen, was man dann im Antisemitismus auch beobachten kann. Es richtet sich nie gegen die konkreten Juden. Sie bleibt mit Henriette Herz befreundet, sie bleibt mit Dorothea Schlegel befreundet. Es ist immer ein Pauschalurteil und das hat sie nicht daran gehindert, diese Freundschaft mit der protestantisch gewordenen Herz oder der katholisch gewordenen Schlegel dann weiter beizubehalten. Es ist, also ich glaube, man kann es besser verstehen von der Seite dieses aufgeblasenen Patriotismus her, also dieses Nationalgefühl, mit dem man jetzt etwas Besseres ist und etwas Besonderes ist. Und ein Nationalgefühl kann man nur entwickeln in Abgrenzung gegen andere. Der Hass richtet sich ja nicht nur gegen die Juden, er richtet sich auch gegen die Franzosen. Ja. Und also ich hasse das Wort Identität, aber man kann in diesem Prozess, kann man natürlich davon sprechen, also man darf ja auch nicht vergessen, es gibt noch kein Deutschland, es gibt 300 deutsche Länder. Und das Deutschsein entsteht erst und ein Gefühl dafür, dass es sowas wie ein deutsches, eine deutsche Gemeinsamkeit gibt. Und diese deutsche Gemeinsamkeit wird definiert in Abgrenzung gegen das Nicht-Deutsche. Und von dem Nicht-Deutschen ist das Nächstliegendste die Franzosen und die Juden.
Die manchmal identisch sind. Noch dazu. Hm.
Ist dieser Judenhass, die Stellen, die ich gelesen habe, vielleicht habe ich jetzt nicht alle gelesen, ist er irgendwie so etwas wie Antikapitalismus? Dichtet sie den Juden noch andere Sachen an, außer dass sie Geldgeschäfte machen? Und
naja, also das Wichtigste ist, und da habe ich eine, das kann ich nicht belegen, aber eine Vermutung, das Wichtigste ist, also ich habe ja erzählt, dass der Staat die Domänen verkauft. Und jetzt stelle ich mir vor, sie kommt aus altem Adel. Ihr Vater hat mehrere Güter besessen und das schon seit Jahrhunderten. Und das stand gottgegeben der Aristokratie zu. Und plötzlich kommen da Menschen, die überhaupt keine, also weder sind sie adelig, noch haben sie überhaupt eine lange Geschichte nachzuweisen und kaufen diese Güter. Und bauen da vielleicht sogar irgendwas drauf, was überhaupt nicht in das Weltbild dieser Aristokratie passt. Das heißt, wir sind in einem Prozess, in dem der Adel verarmt und wohlhabende Juden Güter kaufen. Grund und Boden war etwas, was eigentlich nur Adel besitzen konnte. Und das wird in diesem Prozess, also da hast du natürlich recht, das ist der Kapitalismus, ja, dass der Besitz, also jeder, der Geld hat, kann etwas besitzen und nicht nur diejenigen, deren Vorfahren schon auf diesem Grund und Boden waren. Und das so erklärt, also ich glaube, dass das eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ja, also diese Erklärungen werden sozusagen vorsichtig präsentiert. Es wird jetzt weder groß psychoanalytisch noch sonst wie große Konstruktionen aufgefahren. Und dann gibt es in dem Exkurs auch nochmal so eine Art Warnung an uns, Zeitgenossen, dass wir sozusagen Post-Holocaust da sowieso eigentlich überhaupt nie jemals richtig einen Blick dafür kriegen werden, oder?
Naja, es gibt eine breite Diskussion, also ob jetzt Humboldt antisemitisch gewesen wäre. Und das sind also alles meines Erachtens ahistorische Zugänge. Also man kann nicht mit den Kategorien von heute so einfach in das beginnende 19. Jahrhundert gehen. Ich habe das auch hineingeschrieben, weil es diese Diskussion gibt, die zum Teil auch hysterisch ist übrigens. Ne? Wo dann so Art, also Schlagabtäusche zwischen zum Teil also amerikanischen Wissenschaftlern, deutschen Wissenschaftlern und so getrieben werden und haarsträubende Zitatverfälschungen dabei benutzt werden.
Und dann heißt es an einer Stelle am Schluss, ich habe es sogar als fett gedruckt in Erinnerung, aber es ist jedenfalls mit Ausrufungszeichen versehen, dass Humboldt keine Verteidigung nötig hat.
Und, nein, ich habe gesagt, keine Verteidigung der heutigen Wohlgesinnten.
Genau. Also und da, das würde ich, das habe ich mir so erklärt, dass ein solches Buch, das kann nicht als Verteidigung gelten, aber das kann als ein komplexer Blick gelten, auf sozusagen den Versuch einer Situierung dieser Personen in einer Zeit, die, wenn man nach Vorurteilen gucken wollte, natürlich auch genauso reich ist wie im Rücken wahrscheinlich jede andere Zeit, die aber an, wo diese Vorurteile nicht das Bestimmende sind, sozusagen nicht das Prägende, das ist irgendwie, auch wenn man das natürlich politisch anders sehen muss, von der Persönlichkeit her gesehen, nicht irgendwie das Entscheidende, es ist nicht das, was anderen sozusagen damals vordringlich aufgefallen ist.
Also sagen wir mal so, mein Anliegen ist in all meinen Büchern das Differenzieren. Und ich wehre mich also gegen die Kategorisierungen und das, ob das jetzt die Judenfeindschaft ist oder ob das die Zuordnung ist zu entweder Aufklärung oder Romantik, was für diese Generation auch nicht stimmt und nicht richtig ist. Also diese ganze Kästchenwirtschaft versuche ich ein bisschen aufzulösen und versuche ein bisschen zu zeigen, also wie differenziert, wie komplex diese Auseinandersetzung ist zu einer Zeit, und da ist der Vergleich für mit heute vielleicht angebracht, in der sich die Welt total verändert. Also es ist, man könnte sagen, die damalige Globalisierung. Ja, die Leute treten heraus aus ihren engen Verhältnissen, die Welt wird größer und weiter, man kann reisen, also am Ende ihres Lebens gibt es schon Eisenbahnen und Dampfschiffe und jetzt gerade natürlich auch durch die Französische Revolution und alles im Gefolge verändert sich das Leben total. Die ganzen, die gesellschaftlichen, die politischen, die moralischen Gesichtspunkte werden über Bord geworfen und es entstehen neue. Und das war eigentlich mein Hauptanliegen. Also diesen mehr im Prozess zu denken, mehr diese schwierige, also wie gehen Leute um, und da muss man dabei im Kopf haben, dass für mich zumindest Humboldt auch ein Gegenbild ist zu jenen Romantikern, die katholisch werden, reaktionär werden, mystisch werden und weltfremd sich zurückziehen. Also da habe ich ihn vielleicht ein bisschen höher gehängt, als er verdienen mag.
Also der Katholizismus ist ja schon Ihr Feindbild.
Naja, ist nicht mein Feindbild, ja. Aber es ist natürlich, also Katholizismus damals heißt Reaktion, Metternich, ständig zurück zur Ständegesellschaft, alles negieren, was eigentlich in der Aufklärung und in der Französischen Revolution und in der preußischen Reformzeit erobert worden ist. Also Katholizismus ist in der Hinsicht eine Metapher für diejenigen politischen Bewegungen, die das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen nach 1814, spätestens 1815.
Naja, wenn Sie jetzt aber mit der gleichen liebenden Zuneigung sich einem Friedrich Schlegel gewidmet hätten, dann hätte er keine Chance bei Ihnen gehabt.
Das stimmt.
Trotz einer Verfettung noch dazu.
Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch über Karl August Farnhagen geschrieben. Also nicht über Sie, sondern über ihn. Und da bin ich eigentlich das erste Mal also auf diese Spur gekommen, also diese Unterscheidung zwischen, und sagen wir mal so, dass, also das, worauf Sie vielleicht raus wollen, das für mich aktuelle und interessante Thema ist diese Problematik der Innerlichkeit, der romantischen Innerlichkeit und der Weltabgewandtheit. Und da ist, war damals für mich Humboldt schon eine Figur, wo ich sage, der setzt sich der Welt aus. Also in der Hinsicht setzt sich Humboldt natürlich also in Relation jetzt zu den Romantikern auch der Welt
aus. Auch nicht zu allen Romantikern.
Auch nicht zu allen Romantikern, nein. Aber ich habe da jetzt tatsächlich diesen engeren Freundeskreis vor Augen, mit denen sie verkehren. Und das ist wahrscheinlich, sagen wir mal, im Hintergrund oder in meinem halb unbewussten oder viertelbewussten ein starkes Motiv, weil diese Frage der Innerlichkeit und Weltabgewandtheit in der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert immer noch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und das auch einer der Gründe ist, warum ich mich so gern mit dieser Zeit beschäftige, in der das noch offen ist.
Ja, Sie sprechen ja dann in dem zweiten Teil auch mehr noch über Europa, Eurozentrismus und ja, über die Frage, was hat er sich erobert oder was haben die beiden sich erobert und vielleicht auch in Gegensatz oder Abgrenzung zu Alexander von Humboldt.
Naja, ich meine, Also ich weiß nicht, ich sehe da eher eine Parallele, dass ich sage, also Alexander von Humboldt ist nach Südamerika gefahren, ist nach Russland gefahren und hat sozusagen die Weiten der Welt entdeckt. Die beiden haben in Europa sehr viel entdeckt und sehr viel erforscht. Und es gibt da ja auch Verbindungen und Begegnungen. Also Alexander hat Material, hat dem Humboldt, also dem Wilhelm, Material für seine Sprachwissenschaft gebracht. Also ich glaube nicht, dass man das entgegensetzen kann. Nein, würde ich.
Also wir halten fest, der Humboldt war auf angenehme Art und Weise undogmatisch und irgendwie kein Sektierer und keiner, der irgendwelche radikalen Konversionen in seinem Leben vollzog. Deswegen kann er als 22-Jähriger genauso wie als 60-Jähriger eigentlich sozusagen als gleichmäßige Persönlichkeit beschrieben werden.
Nein, ich beschreibe ihn eigentlich als einen sehr zerrissenen, ambivalenten Typ.
Ja? Das meinte ich doch. Nein. wir haben ein Publikumsmikrofon und wer eine Frage stellen möchte und mit dem Arm so winken kann, dass wir das sehen, dann würden wir das gerne auch weiterreichen. Ansonsten überbrücken wir die Pause bis zur Publikumsfrage auch.
Und zwar haben Sie am Schluss einen Absatz Rom 2008. Ja, da kommen Sie selbst ja auch ins Spiel und die aktuellen Deutschen in Rom.
Na, ich beschreibe, dass es eine sehr, sehr große deutsche Community in Rom gibt. Und Humboldt, interessanterweise, es gibt sozusagen von fast jedem, der mal dort war, irgendwo eine Tafel und von Humboldt nicht. Also fand ich dann schon mal auffällig. Das Haus, in dem die beiden gewohnt haben, gibt es immer noch. Ich meine, es war ein bisschen so eine Frage, also wie hört man so ein Buch auf? Und also ich kann keine Summary machen. Und ich fand das Hereinnehmen des Roms von heute, das ja immer noch eine Pilgerstätte für Künstler ist, und irgendwo dieses Spuren suchen, also ich bin auch auf den Friedhof gegangen, wo die Kinder begraben sind. Das hat für mich, also das kann ich jetzt schlecht begründen, das hat für mich die Sache rund gemacht. Und ich habe dann auch einen Gewehrsmann gehabt, der mich dann ein bisschen rumgeführt hat und der mir dann auch eben diese Erzählungen über die deutsche Community erleichtert hat. Und ja, das war, ich meine, es ist natürlich absolut illegitim, in einem historischen Buch sich selber einzubringen. Habe ich halt trotzdem gemacht, ja.
Ja, und haben Sie denn bei den heutigen Deutschrömern die gleichen Idealisierungen gefunden wie bei den damaligen?
Kann ich nicht sagen, weil ich habe natürlich nicht, also nicht so viele, schon alleine nicht die Dokumente dort gehabt. Ne? Abgesehen davon, dass es natürlich heute irgendwo also ich nehme an, die deutsche Community in Buenos Aires ist nicht viel kleiner als die in Rom. Also nur, dass sie in Rom sich mehr berufen kann auf eine Geschichte. Also dieses Kaffeehaus, in dem die deutschen Künstler sich getroffen haben, gibt es immer noch, da kostet der Espresso 5 €.
Ich würde noch mal fragen wollen nach den Fußnoten. Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. War das dein persönlicher Wunsch?
Nein, also das ist eine tragische Geschichte, auf die ich nicht weiter eingehen will. Ich hab schon angedeutet, dass es mit dem Verlag und mit dem Lektorat
Spannungen gab.
Lassen wir es mal dabei. Ja, sehr
ich vorsichtig wollte gratulieren zu dieser Art von Fußnote. Also man muss sich vorstellen, statt einer Nummer steht da gleich der Nachweis. Also normalerweise steht eine Nummer und unten steht die Nummer noch einmal und danach steht der Beleg. So hat man den Beleg gleich in den Text hineingedruckt. Allerdings in ultra kleiner Schrift und blassgrau, sozusagen, sodass man wirklich, falls man es wissen möchte, einfach die Lupe nimmt, ja, und dann kann man es herausfinden und ansonsten kann man nur auf angenehme, gewissermaßen unsichtbare Weise zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich belegt ist, was die Autorin hier gerade sagt.
Also es war wirklich so, dass mir die Lektorin gesagt hat, ja, Sie können die Anmerkungen, also ich habe sie gefragt, wie soll ich das machen mit den Anmerkungen? Ne? Und sie hat gesagt, Sie können die Anmerkungen auch klein hochgestellt in den Text setzen und nehmen Sie eine andere Farbe. Und ich bin davon ausgegangen, das ist als zur Kennzeichnung für den Setzer und dass diese Anmerkungen dann hinten sind. Ne? Und dann erscheint das Buch und ich sehe, dass die da im Text drinnen sind. Ne? Also ich bin in Ohnmacht gefallen. So. Aber ich bin wieder aufgestanden.
Es gibt noch kein anderes Buch oder macht der Verlag öfter solche Sachen?
Also es gibt kein anderes mit dieser Form. Es ist ein Unikat, ja.
Gibt es eine Frage? Nein? Wir müssen weitermachen.
Ja, dann gebe ich mal ausnahmsweise einen Literaturtipp. Das ist selten. Es gibt ein sehr amüsantes Buch des nicht deutsch-türkisch genannt sein wollenden Feridun Saymulu. Der war inzwischen auch schon ein Jahr in der Villa Massimo und schreibt ein Buch, das heißt Rom intensiv. Also in der Form so eines populären Reiseführers, wo er diese deutschen Rom-Klischees auf eine wunderbare Weise abarbeitet. Und als solcher, er sieht also schon etwas südländisch aus, obwohl er schon seit so langer Zeit in Kiel wohnt, sagt, er wird dann immer für einen Albaner gehalten. Also das wäre vielleicht so eine bunte Mischung, die eine Weiterführung wäre von dem, was wir hier angesprochen haben.
Ja, also mich würde nochmal das Verhältnis zwischen den beiden interessieren und die Frau. Also wie kommt man eigentlich damit zurecht, dass über die Frau relativ weniger bekannt ist? Wie balanciert man das eigentlich? Sie kommt also vor in ihrer Beziehung auf ihn und mit ihren verschiedenen Geschichten und Aufenthalten. Aber natürlich der zweite Teil heißt irgendwie Eintritt in die Weltgeschichte oder so ähnlich und der bezieht sich ja nicht auf sie.
Also das finde ich jetzt ein bisschen ungerecht, weil ich habe wirklich viel gekramt und zum Beispiel, also die Romanze mit Burgsdorf, die ich da beschreibe, die habe ich natürlich nicht aus dem Briefwechsel, den sie mit Wilhelm hat, sondern den habe ich aus anderen Briefwechseln rekonstruiert. Und die Geschichten über Erfurt, die Geschichten über die Güter ihres Vaters, die also zum Beispiel, wo ich wahnsinnig stolz drauf bin, aber das war eigentlich ein Glücksfall, ein Zufall. Ich habe ein Gedicht gefunden, das eine Erfurter Schriftstellerin auf die Caroline geschrieben hat, wie Caroline 16 Jahre alt war und wo sie sozusagen das tragische Schicksal von Mädchen beschreibt, die also nie irgendwie was lernen dürfen und was Wichtiges machen dürfen. Jetzt aber hat sie Caroline von Dacheröden kennengelernt und seit sie die kennengelernt hat, ist sie damit einverstanden, selbst eine Frau zu sein. Finde ich eine tolle Geschichte, ja, dass ich das gefunden habe. Also das sind solche Sachen, ja, wo ich also nach anderen Sachen gekramt habe, um Caroline ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Ich habe die Briefe, die sie an ihren Vater geschrieben hat, mitverwendet. Ich habe Briefwechsel, die sie, also sie hat so korrespondiert, auch mit Brinkmann, sie hat mit Henriette Herz korrespondiert. Also das habe ich alles mit eingearbeitet. Und ich denke, also man kann nicht sagen, dass über sie wirklich weniger ist. Sie hat einen anderen Charakter, einen anderen Stellenwert. Aber dafür, dass es in Relation so wenig Material gibt, denke ich, entsteht schon auch ein Bild von ihr. Und
die Kinder?
Ja, das ist eben interessant, das habe ich schon angedeutet, dass die Mädchen, also über die Mädchen sehr viel da ist und über die Knaben fast gar nichts.
Die Mädchen sind jung verheiratet worden.
Die Mädchen sind, also von den drei Mädchen sind zwei, also und das. Also wenn du jetzt sagst, ich idealisiere Humboldt, das ist ein Punkt, wo ich ihn überhaupt nicht idealisiere. Da ist er nämlich ein ganz simpler alter Chauvet. Er verheiratet zwei seiner Töchter an Adlaten von sich. Beide Männer sind den Mädchen bildungsmäßig absolut unterlegen. Unterlegen, ja. Und mehr oder weniger kann man sagen, er hat die Männer für sie ausgesucht. Und die dritte...
Die eine war erst 14 oder so.
Ja. Und die dritte bleibt Jungfrau und pflegt den Vater, als er alt ist. Also ganz klassisch. Und das beschreibe ich auch, dass ich sage, also es gibt einige dunkle Flecken, die ich beschreibe. Also er hat zum Beispiel grauenhafte Gedichte verfasst. Über die Griechen. Die Griechensklavin ist eines davon und die Weibertreue ist ein anderes, wo das ist auch etwas, was den Humboldt-Biografen immer ganz große Probleme gemacht hat, wo es hunderte psychologische Umwege gibt, um das irgendwie zu erklären. Er hat absolut sadistische Anfälle, ja? Und er hat Gewaltfantasien. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das die Männer durch Jahrhunderte hindurch immer wieder gehabt haben.
Und was ist mit den Söhnen?
Ja, und diese Söhne, also wie gesagt, der vielversprechende älteste Sohn stirbt 10-jährig in Rom. Das ist, und der war sozusagen Vaters Liebling und er war schön und er war begabt und alles. Und das ist also die große Tragik. Der zweite, Theodor, wird als eine Art Tunichtgut beschrieben, der es nie so recht zu irgendwas bringt. und sich schlägt und also aber eine sehr hübsche Frau hat. Und von dem dritten, von dem jüngsten, den Caroline bekommen hat, wie sie 43 Jahre alt war, sie hat ihn 2 Jahre lang gestillt, also da war sie dann 45, von dem weiß man so gut wie gar nichts. Und eben, wie gesagt, also er bestimmt auch, dass die Briefe nur in weiblicher Linie weitergegeben werden, was ja dann auch passiert ist. Also die Tochter Gabriele hat sehr viel Familiengeschichte geschrieben und hat sowas wie die Familientradition weitergeführt, hat ihrerseits auch 7 Kinder bekommen, ich glaube 7 oder 6, da weiß ich jetzt nicht so genau, ne? Und ist eigentlich diejenige, also nach ihr ist übrigens auch eine Schule in Berlin benannt worden, dann von den Nazis, womit die Schule heute ein großes Problem hat und deswegen dann auf ihrer Website große Eiertänze macht. Das gehört aber dann schon zu dieser Preußen-Heroisierung. Ne? Aber das sind so die Dinge. Also es ist nicht so, dass ich, ich würde ihn mir nicht aussuchen als Mann.
Er ist ja auch nicht mehr zu haben.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das hören.
Sie hatten ganz kurz über Erfurt gesprochen. Verstehe ich das richtig, dass man sich jetzt da mehr wieder für Sie interessiert oder geht das auf Ihre Interessen zurück?
Nein, sondern es ist schon so, also es gibt das Haus der Dacher Rödens noch und das ist renoviert worden und das ist ein Kulturzentrum geworden. Eine ganz traurige Geschichte, weil als es fast fertig renoviert war, gab es einen großen Brand und der ganze alte Dachstuhl ist abgebrannt und dann hat es also nochmal 3 oder 4 Jahre länger gedauert, um das zu renovieren. Und das heißt auch Haus Dacher Rödens. Und man muss sich das ist ein ziemlich großes Palais und ich finde diese Erfurter Geschichte absolut unterbelichtet und wahnsinnig interessant. Immerhin hat Erfurt eine der ältesten Universitäten gehabt und es gibt diesen Theodor von Dahlberg, der dort eigentlich der Stellvertreter des Bischofs von Mainz war, ein aufgeklärter Katholik. Hoher Geistlicher, ein hoher Geistlicher, der auch Salon gehalten hat und eine Akademie der Wissenschaften gegründet hat, und also der nützlichen Wissenschaften hieß sie, und sehr viel also auch bildungsmäßig befördert hat, seinerseits eine Art Mentor für Caroline gewesen ist. Und man hat jetzt eben durch die Renovierung des Hauses und weil es auch ein Kulturzentrum ist, weiß man mehr, beschäftigt man sich mehr mit den Dacher Rödens insgesamt und Caroline ganz besonders. Und sie wird dort schon ziemlich hoch gefeiert. Und es gibt zum Beispiel ein gefälschtes Porträt von Wilhelm und Caroline, das ein moderner Künstler gemacht hat. Also da sind die schon ziemlich präsent jetzt.
Weil es bizarrerweise, obwohl sie so viel Künstlerkontakt haben, kein gemeinsames Porträt von ihnen gibt.
Ja, das finde ich eben auch so interessant, dass es gibt Bilder von ihr und es gibt Bilder von ihm und es gibt Bilder von den Kindern, aber es gibt kein Bild, also zumindest ist es nicht überliefert, wo er und sie zusammen drauf sind.
Vielleicht haben diese einfach nicht ausgehalten, so lange zusammen zu sein, bis das Bild fertig war.
Das glaube ich nicht.
An welchen Büchern arbeitest du jetzt?
Ich arbeite jetzt an einem Buch über einen Henker.
Wo und wie?
Böhmen, und? Ein Henker in Böhmen. Aber er bleibt nicht Henker, er wird Museumswärter.
In welchem Jahrhundert denn?
Na, auch um 1800. Meine Zeit. Ja. Meine Zeit, um 1800.
Und die Quellen dafür sind ein Tagebuch?
Naja, es gibt sowas wie eine Autobiografie von ihm.
Ja,
Und es gibt.
In Wolfenbüttel gibt es auch ein Henker-Tagebuch.
Ja, es gibt sehr viele Scharfrichter-Tagebücher. Das ist ein Genre, das eigentlich. Es gibt eine Arbeit über Scharfrichter-Tagebücher, weil das offenbar ziemlich verbreitet war, dass die Tagebuch geführt haben. Aber viel mehr will ich jetzt da noch nicht drüber verraten.
Ja, klingt gut.
Das ist kein Auftragswerk, genau. Das, was natürlich dann auch manche Sachen schwieriger macht. Ne?
Ja, wir danken Hazel Rosenstrauch und danken für den Abend. Musik.
So, sollte ich noch dazu sagen, was der Nachteil eines Auftragswerks war. Ich hatte insgesamt nur 20 Monate Zeit dafür. Mit Anmerkungen und Geldbeschaffung.